Amigas y amigos, in diesem Podcast geht's auf die Reise zu Alfonsina. Natürlich Alfonsina Storni. Ich bin Hildegard Keller, habe schon viel von ihr bekommen und möchte das jetzt mit euch teilen. Hier geht's lang. Schön, dass wir wieder miteinander auf die Reise gehen. Auf zur Werkausgabe von Alfonsina Storni. Vamos! Auch im heutigen Podcast fräse ich neue Schneisen mit tollen Leserinnen. Zuerst mit Maria Christina Piwowarski und Ludwig Lohmann vom Literaturpodcast Blau-Schwarz Berlin. Hier geht es um Ultrafantasia. Und dann, eingehender, mit Raffaela Edelbauer. Sie hat sich den Theaterband Simbelina genauer angeschaut. Blau-Schwarz Berlin ist 4 Jahre alt geworden. Im 48. Literaturpodcast hat die Ocelot-Buchhändlerin Maria aus Ultrafantasia vorgelesen und die ganze Werkausgabe gewürdigt.
Mit Lyrik zu beginnen ist heute meine Aufgabe, weil wir uns damit ja immer abwechseln. Und ich habe den abschließenden 5. Teil der Werkausgabe von Alfonsina Storni aus dem Spanischen übersetzt, ausgewählt, illustriert und verlegt. Also alles in allem. Nur dank Hildegard Keller auf diesem Literaturmarkt. Genau, die kennen wir ein bisschen. Die
von ihrem Hannah Arendt-Buch, Was wir scheinen.
Die hat lange, war sie Jurorin in Klagenfurt.
Und im Literaturclub Zürich war sie auch lange.
Ja,
mit,
stimmt.
Wo Nicola Steiner jetzt leider auch bald aufhört.
Ja, es ist alles ein Drama an dieser Front. Aber sie hat zumindest in ihrem Verlag Edition Maulhelden, finde ich, sich wahnsinnig verdient gemacht, um diese berühmte argentinische Dichterin Alfonsina Storni, die irgendwie niemand kennt, auch ich hätte sie nicht gekannt, aber ich bin wahnsinnig gespannt, weil ich nämlich weiß, dass Hildegard Keller auch eine 2-bändige Romanbiografie über sie rausgibt. Ich glaube, auch dieses Jahr schon. Und sie hat sich wirklich die Mühe gemacht, in 5 Bänden journalistisches, Briefe, Interviews, Theaterstücke, Literaturkritik, Kurzprosa und jetzt eben einen abschließenden Gedichtband, Ultrafantasia heißt es, herauszugeben und zu übersetzen und zu editieren und so weiter. Und das ist, finde ich, ganz, ganz großartig und sehr gelungen. Und ich finde, es ist so eine ganz spannende Figur, die ist 1892 in der Schweiz geboren, wo ihre Familie, die nach Argentinien emigrierte, kurz sozusagen auf Verwandtenbesuch nochmal zurück war. 4 Jahre später dann mit ihrer Familie wieder nach Argentinien gegangen und hat dann eigentlich bis zu ihrem Tod in Buenos Aires gelebt. Ist eine ganz frühe, also ganz ärmliche Verhältnisse, ist mit 13 sozusagen in so eine Hutmacherfirma, hat dann angefangen, Lyrik zu schreiben, hat einen unehelichen Sohn bekommen, hat den alleine aufgezogen, also eine feministische, sozialistische Vorreiterin, die eigentlich vor allem aber immer so mythologisiert wird wegen ihres Selbstmords 1938. Die hat sich 46-jährig, weil eine Brustkrebserkrankung wiedergekommen ist, hat sie sich im Meer das Leben genommen. Und Mercedes Sosa hat daraus ein Lied gemacht und es ist so eine Art Mythos geworden. Und Hildegard Keller arbeitet jetzt so ein bisschen daran zu sagen, ja, das stimmt, aber das war nicht das einzig Besondere an dieser Frau. Und das wiederum finde ich wahnsinnig interessant. Alfonsina Storni, eine 2-bändige Ausgabe Ultrafantasia Ende letzten Jahres in der Edition Maulhelden erschienen.
Die hat die gleichen Lebensdaten wie Friedrich Klauser, über den wir das letzte Mal gesprochen
haben. Wirklich? 38?
Ja, da hat sie es auch umgebracht. Ja. 38. Und ist Ende der 90er geboren, in der Schweiz.
Stimmt, und haben sie es nicht gekannt. Die ist leider nicht gekannt. Wahrscheinlich nicht. Wobei die auch zu Lebzeiten schon wahnsinnig berühmt war.
Friedrich Klauser, so Mittel.
Mittel, und nicht in Argentinien. Mhm. Und ich weiß gar nicht. Sie ist auch dann mal nach Europa gekommen und hat auch in Spanien gelehrt und hat auch unterrichtet. Und die hatte so ein Doppelleben, so einerseits Revue-Girl und andererseits Lehrerin und so.
Wow.
Ja, so ein bisschen. Also eine wahnsinnig spannende Figur. Deswegen sehe ich auch dieser Romanbiografie mit Freude entgegen.
Ich freue mich über Marias herzhafte Würdigung und ihre Empfehlung der Werkausgabe. Und auch über Ludwigs Pfeifen. Auch sein Hinweis auf Friedrich Klauser passt prima. Tatsächlich haben Alfonsina Storni und Friedrich Klauser mehr als nur das Todesjahr gemeinsam. Beide sind im Spätjahr 1938 gestorben, Klauser allerdings nicht durch Selbstmord, denn er wollte mit seiner geliebten Berthe Bendel endlich freier als je zuvor leben können. Aber dazu kam es leider nicht mehr. In meiner Romanbiografie von Alfonsina, der Maria offenbar mit Freude entgegensieht, was mich freut und beim Schreiben anspornt, bekommt auch Friedrich Klauser einen Platz. Maria und Ludwig haben in ihrem Jubiläumspodcast auch den neuen Roman von Raffaela Edelbauer besprochen. Sie ist mein heutiger Podcast. Raffaela Edelbauer, 1990 in Wien geboren, erhielt beim Bachmann-Wettbewerb 2018 den Publikumspreis. Und genau dort im ORF-Studio saßen wir einander gegenüber, sie als Autorin, ich als Jurorin. Seither war sie mit ihrem Debütroman auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und mit Dave gewann sie den österreichischen Buchpreis. Ich freue mich, dass und auch wie wir dieses Gespräch geführt haben. Der Zeitpunkt ist ideal. Erstens macht Raffaela selbst gerade erste Erfahrungen als Theaterautorin. Zweitens hat sie sich in ihrem soeben erschienenen dritten Roman »Die Inkommensurablen« mit den 1910er Jahren beschäftigt, einer entscheidenden Zeit für Alfonsina Stornis Anfänge als Schriftstellerin. Raffaela hat den Band Cimbelina mit Theaterstücken für Kinder und Erwachsene ausgesucht und sich für drei Texte darin entschieden. Das Kindertheaterstück Pedro und Perito, das Stück Polixena und die kleine Köchin sowie den Essay, in dem Storni hinter die Kulissen des zeitgenössischen Theaterbetriebs blicken lässt. Hier im Podcast geht es um den Essay Hinter den Kulissen einer Inszenierung, der Originaltitel war Entre Telones aus dem Jahr 1927. In diesem Essay verarbeitet Alfonsina Storni ihre höchst ambivalenten, auch schmerzhaften Erfahrungen mit Presse und Theaterbetrieb anlässlich der ersten Uraufführung eines ihrer Theaterstücke, das von der Presse kontrovers besprochen wurde. Als die Autorin als Person verunglimpft wurde, ließ sie die missglückte Inszenierung schon nach wenigen Tagen vom Spielplan nehmen. Raffaela findet es ganz wichtig beim Kennenlernen von Alfonsina Storni, dass sie nah beim Text bleibt. Sie hat den Text unvoreingenommen lesen wollen, ohne die Lebensumstände von Alfonsina Storni zu kennen. Ein interessantes und für mich sehr aufschlussreiches Experiment, finde ich.
Also was ich gleich vorausschicken muss, ist, dass ich mir eigentlich fast überhaupt nichts über das Leben der Autorin angeschaut habe, weil es ist so ein bisschen ein Prinzip, das ich habe, dass ich zuerst mal gerne nah am Text bleibe, damit ich nicht so stark irgendwie mit dem Vorwissen drangehe. Und da könntest ja du dann helfend einspringen, wenn ich Fragen habe. Warum ich den Text ausgewählt habe, ist, weil es, glaube ich, für andere Schreibende immer sehr interessant ist, quasi über die Umstände des Schreibens aus früheren Zeiten, aber auch einfach aus, ja, wir können ja jetzt doch auch sagen, anderen Teilen der Welt irgendwie etwas zu erfahren. Und weil, glaube ich, hier sehr stark herauskommt, auch auf der einen Seite so, also ein Charaktermerkmale, das ist jetzt fast schon so ein bisschen urteilend gesagt, aber ich finde gewisse Vermutungen, die ich hatte angesichts der anderen Texte, über die Autorin sich dann bestätigt haben. Sowohl was die Intentionen betrifft, als auch so, was ein bisschen quasi die Herangehensweise an die eigenen Texte anbelangt. Also total faszinierend finde ich, was ich als erstes gelesen habe, sage ich mal, sind die Theaterstücke für Kinder. Und ich finde es extrem faszinierend, dass ich quasi, ich würde dich da gerne auch fragen, ob du das auch so siehst, so eine Form des magischen Realismus auch ein bisschen in diesen essayistischen Text sieht. Also das ist mehr auf der Ausdrucksebene, also es passiert jetzt nicht irgendwie, es kommt nicht der Genie aus der Flasche oder irgend sowas, das nicht natürlich. Aber es gibt sozusagen eine gewisse Lust an der Überdrehtheit des Ausdrucks, die auch hineinkommt. Also ich könnte auch Beispiele natürlich zitieren.
Raffaella Edelbauer spricht von der Lust an der Überdrehtheit des Ausdrucks, die sich in den Kinderstücken besonders schön zeigt. Sicher auch einer der Gründe, warum Sahne das Kindertheater so liebte. Dort konnte man spielen. Aber Sahne spielt sehr oft mit Ironie und sie überspielt damit auch vieles.
Und ich finde total faszinierend, dass hier durch diese Form der Lust an der Beschreibung von eigentlich alltäglichen Vorgängen als etwas sehr, sehr, etwas, das fast schon über drüber ist, man auch so ein bisschen ins Zweifeln gerät darüber, was wirklich so passiert ist und was in so einer ironischen Überhöhung ist. Mhm. Und das finde ich sehr lustig als Leserin irgendwie oder sehr unterhaltsam auch.
Wovon berichtet Alfonsina Storni nun in diesem Essay? Was für Erfahrungen hat sie mit ihrer Komödie gemacht? Raffaella Edelbauer erzählt, was und auch wie sie gelesen hat.
Es geht darum, dass hier ein Theaterstück verfasst wurde, das einer Kompanie übergeben wurde und dass dann sozusagen die Rezeptionsgeschichte aus sehr subjektiver Sicht nacherzählt wird. Das heißt, was hat die Kritik dazu gesagt? Wie wurde es aus Autorinnensicht schon einmal in der Aufführung verhunzt? Durch falsche Besetzung, durch eine Fehlinterpretation auch der Themen und so weiter und so fort.
Falsches Bühnenbild.
Ja, genau. Und da macht sie im Ärger eigentlich Luft. Aber eben innerhalb dieses Textes, da würde ich dich jetzt gleich gerne mal fragen, glaubst du, das hat sich wirklich so zugetragen?
Ja, das hat sich so zugetragen. Ich finde es aber auch toll, dass du überhaupt, dass du das in Zweifel ziehst, weil es kann ich daraus schließen, dass du das fantastisch findest, absurd, kaum vorstellbar in der Wirklichkeit?
Nein, da würde ich sagen, da gibt es zwei verschiedene Säulen, warum ich da immer vorsichtig bin. Erstens einmal glaube ich, dass es ein hochgradig subjektiver Text ist. Also man merkt das, glaube ich, im ganzen Band, in allen Stücken merkt man, diese Frau wollte, dass ihre Werke auf eine ganz bestimmte Art inszeniert werden. Also die Regieanweisungen sind super ausführlich. Das genaue Alter der Figuren wird angegeben, wie sie angezogen sind, was für ein Ausdruck da hineingelegt wird. Das heißt, ich glaube, sie hatte eine, zum Beispiel wesentlich stärker als ich, eine Bindung daran, dass die Dinge so stattfinden, wie sie sich das vorgestellt hat. Und ja, dann habe ich mich natürlich gefragt, ist quasi dieser Ärger darüber, wie es dann gelaufen ist, ist das wirklich, weil zum Beispiel die Company schlecht war oder war die Schauspielerin wirklich schlecht? Oder haben die das zum Beispiel einfach nur selbst interpretiert und das hat ihnen nicht gefallen? Mhm. Also das ist mal das Erste, wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht ist es einfach wirklich extrem von den eigenen Emotionen getragen. Und dann das andere ist, dass eben tatsächlich, ich weiß nicht, da kommt der Regisseur zu ihr und dann sagt er, ich kann das nur aus dem Gedächtnis zitieren, sie sei so voll von Hämoglobin oder so. Und da habe ich mir dann schon gedacht, hat er das wirklich gesagt? Weil ich übersteige Dinge dann auch so. Also es hat dann schon jemand so was Ähnliches so gesagt, aber vielleicht nicht exakt das. Weil wenn er exakt das gesagt hätte, dann würde das extrem gut in ihren Stil passen. Das wäre schon ein großer Zufall, oder?
Ja, diese Sache mit dem Hämoglobin ist tatsächlich kurios. Ich kann gut verstehen, dass man hier ins Zweifeln gerät. Doch hier ist sie tatsächlich mit Händen zu greifen. Alfonsinas Lust am überdrehten Ausdruck, die Raffaella Edelbauer beim Lesen amüsiert hat. Oft ist das Überdrehte ein Mittel, mit dem Storni die völlig durchgedrehte Welt vor Augen führt, in der sie lebt. Das Wort Hämoglobin war schon mehr als 60 Jahre eingeführt, der Blutfarbstoff längst keine medizinische Entdeckung mehr, aber Alfonsina Storni nutzt gern Wörter aus fremdem Kontext. Hier ist es ein Kampfbegriff. Sie legt den Ausdruck Hämoglobin in den Mund des Intendanten der Theaterkompanie, um sich über ihn und seine vorgeblich lauteren Absichten lustig zu machen. In Theater und Wahrheit ist es so, wie Raffaella Edelbauer gesagt hat. Die Kompanie hat Alfonsina Stornis Stück verhunzt. Die Autorin erzählt in einem Abschnitt des Essays, der Abschnitt trägt den Titel »Wie ein listiger Unternehmer eine Frau aufs Glatteis führt«. unter welchen Umständen sie der Kompanie das Aufführungsrecht für ein Stück gab, wie sie sich vom Intendanten einseifen ließ. Eines Tages klingelte der nette Herr Bengoa bei mir im 10. Stockwerk und sagte mir Dinge wie: »Alfonsina Storni, ich bewundere Sie. Sie sind die Rettung Amerikas. Sie stellen jede Schriftstellerin in den Schatten. Mit Ihnen verglichen leiden Sie alle an Anämie. In Ihnen ist buchstäblich 100% Hämoglobin.« »Sie sollen eine Komödie vollendet haben, habe ich gehört. Ich bin Theaterunternehmer und suche nach einem aufführungswürdigen Stück. Meine Frau, die Primadonna unseres Ensembles, wäre die perfekte Besetzung für die Hauptrolle. Ich möchte die Uraufführung inszenieren.« Und so weiter. Ach, wie mich das mit dem Hämoglobin gerührt hat. Ergebnis? Ich übergab ihm meine Komödie.
Ja, aber sie hat auch so ein, also insgesamt, wenn sie andere Personen schildert, dann glaube ich, ist da schon so eine Form von Lust an der Übertreibung auch drinnen. Also wenn sie beschreibt, wie sie schon jahrelang auf einen besonders konzentriert dasitzenden Kritiker in einer Loge hinunterschaut und so weiter. Also, aber ich finde das schön. Also ich finde das gut. Man kann ja auch nicht einfach, also man will ja keine eben naturalistischen Tagebucheinträge einfach
lesen. Ja,
also ich finde
ja.
Das nur ich finde es immer gut, im Hinterkopf zu behalten, jede Person, selbst wenn es biografisch ist, ist potenziell auch ein bisschen unzuverlässiger Erzähler, was das betrifft.
Ja, klar.
Und das war einfach der Grund, dass ich das so gelesen habe.
Der ursprüngliche Titel der 1927 aufgeführten Komödie war Dos Mujeres, also zwei Frauen. Doch der Intendant der Kompanie benannte es eigenmächtig um, ohne auch nur die Autorin, die angeblich so viel rotes Herzblut haben soll, zu fragen. So ist die Komödie zum Titel gekommen, den sie heute noch hat. El amo del mundo, der Herr der Welt. Der Essay, über den ich mit Raffaella Edelbauer diskutiert habe, kreist um Gender. Erstens um zeitgeschichtliche Geschlechterverhältnisse im damaligen Argentinien. Zweitens in der Komödie von Storni, drittens in der Bühnenrealität dieser Theaterkompanie. Gender war der Stein des Anstoßes, sowohl für die Autorin selbst. Sie erkannte die Hauptfigur ihrer Komödie in der verzerrenden Inszenierung nicht mehr. Als auch für die Journalisten und Kritiker, die sich als Männer durch die auf der Bühne dargestellten Männer persönlich angegriffen fühlten. Storni ließ das Stück absetzen, um sich selbst und ihr Werk nicht weiter zu exponieren, und ließ sich erst gegen Ende des Essays persönlicher über die ganze Sache aus. Sie beschreibt ihren Werdegang als spannungsreichen Alleingang. Sie beschreibt also einen besonderen Moment in der Geschlechtergeschichte. Nun, auch ich habe mich, wie die meisten Frauen in den modernen Städten, mitten ins Leben geworfen, um mein tägliches Brot zu erjagen. Ich tat es nicht, ohne manchmal den alten Zeiten nachzutrauern, die noch den Schutz der Frau unter dem starken Flügel des Mannes gekannt haben. Heute jedoch desertieren die Männer, denn in dem harten, für unser Jahrhundert so typischen Kampf um jeden Groschen haben sie kaum genug Kraft, um für sich selbst zu sorgen. Unter diesen Umständen war der einzige Mehrwert, den ich meinem Leben abbringen konnte, die gewonnene Erfahrung. In diesem Mehrwert, für den sich nur feinsinnige Geister interessieren, steckt die Erklärung für die Tatsachen des menschlichen Daseins. Manchmal verwandelt sich diese Erklärung in Kunst, je nachdem, wie die Natur ein Individuum mental ausgestattet hat. Ich ging also hinaus in die Welt, um mir die Dinge selbst anzuschauen, ohne die Beschränkungen, die meinem Geschlecht auferlegt sind, sondern als Person, die ihr Geschlecht mental hinter sich gelassen hat. Dazu fordere ich alle auf, damit wir nach Kräften und mit maximalem Bewusstsein zum sozialen Leben beitragen. Was sah ich? Männer und Frauen im Kampf. Die Männer, um ihr Vergnügen zu bekommen, die Frauen, um einen zu finden, der sie ernährt. Ich kam zum Schluss, dass die Frauen im Großen und Ganzen gleich viele Stärken und Schwächen wie die Männer haben, aber dass beide Geschlechter von unterschiedlicher Natur sind. Und ich verstand, dass in den diversen Konflikten mal der Mann, mal die Frau, je nach ihren Besonderheiten, die bessere Figur abgibt. Ganz allgemein gesprochen habe ich den Eindruck, Männer mögen an den Frauen nur, was sie selbst geformt haben. Diese Verehrung ähnelt eher der Leidenschaft des Schöpfers für sein Werk als wirklicher Liebe zu einem Lebewesen. Sie interessieren sich nicht für dessen Persönlichkeit, für das Ich, für die Individualität. Keineswegs verborgen blieb mir, dass Männer zwar egoistischer als Frauen sind, diese aber, wiederum allgemein gesprochen, unaufrichtiger sind, zumal sie mit den Waffen der Unterworfenen kämpfen. Mit Verstellung, Täuschung, List und Berechnung. Auch habe ich über den seltsamen Umstand nachgedacht, dass jeder Mann und jede Frau durch die Vereinigung von weiblichem und männlichem Erbgut entstanden ist. Doch spielt diese Tatsache im Kampf um geschlechterspezifische Interessen, wo der Fokus auf schnellen Erfolgen liegt, keine Rolle. Sie mindert weder Egoismus noch Gewalt. Ich erkannte, dass es über der vom Menschen geschaffenen Welt, also über dem Gesellschaftsvertrag, eine natürliche Sphäre gibt, die weit und frei ist. Menschen mit ausgeprägter Individualität geben hier unten Kunde von ihr. Ihre Entdeckungen fließen manchmal sogar in den Gesellschaftsvertrag ein, der seine Klauseln von Zeit zu Zeit öffnet, selbst wenn man ihn nie ganz aufsprengen kann. Und manchmal verdichten sie sich zu einer geistigen Atmosphäre, die die Menschen aufmerken lässt, vor allem, wenn sie in den sozialen Konventionen zu ersticken drohen. All dies könnte ein Thema für zukünftige Arbeiten sein. Alfonsina Stornis autobiografischer Essay ist ein wunderbares Zeugnis für das, was sie 1920 in einem Aphorismus formuliert hat. Tiefe des Verstehens setzt immer auch die Tiefe des Erlebens voraus. Es reicht nicht, dass man sich etwas anliest oder an anderen beobachtet. Verstehen aus der Tiefe heraus ist nur möglich, wenn man es selbst erlebt, fühlt und empfindet. Wer aber sein Fühlen nicht mehr kontrolliert, sondern freilässt, damit es allen möglichen Impulsen folgen kann, hinauf und hinab ins Leben, vor und zurück mit ihm, erklimmt die sublimsten Höhen und stürzt tief in Not und Schande hinunter. Das Gespräch mit Raffaela Edelbauer war toll, nahm unerwartete Wendungen und war sehr aufschlussreich für mich. Ich staune ja immer wieder, wie vielstimmig Alfonsina Storni gelesen werden kann. Dass selbst gewiefte Leserinnen nach Stornis unverstellter Stimme suchen müssen, dass Ironie und Sarkasmus in ihren Texten nicht auf Anhieb von Wirklichkeitsbeschreibung ohne Verzerrung und Überdrehtheit abzusetzen ist. Eins verbirgt sich im anderen. Ein Erfahrungsbericht ohne polemische Elemente ist hier kaum denkbar. Ironie und Satire sind Waffen in diesem Kampf um künstlerische Freiheit, um Freiheit von der Bürde des Geschlechts. Die Aufzeichnung des ganzen Gesprächs mit Raffaela Edelbauer gibt es bald im Blog und auf der Verlagsseite. Raffaelas neuen Roman, Die Inkommensurablen, kann ich sehr empfehlen. Es ist eine rauschhafte, rasante Fahrt durch drei äußere und innere Leben. Der Roman zürt das, was Alfonsina die Moderne genannt hatte, ganz frisch zusammen und verknotet es mit dem Vorabend des Ersten Weltkrieges. 1919 sah Alfonsina die Menschheit wiederum am Scheideweg. Hart sind unsere Tage und noch härter werden die künftigen sein. Nach dem grässlichen Wüten des Kriegs kann das Ideal der Einheit in Liebe, nach dem sich die Menschheit sehnt, nur Wirklichkeit werden, wenn Einzelinteressen überwunden werden. So schreibt sie in Kuka. Ob wir 103 Jahre später so viel weiter sind? Nächstes Mal geht es um Ultrafantasia. Eingehend, intensiv, tiefschürfend, rasant und charmant mit Maria Christina Piwowarski. Das Buch gibt es in Marias Buchladen Ocelot, im ganzen Buchhandel oder für alle, die sich eine schöne Widmung wünschen, direkt bei uns. info@maulheldin.ch. Adios, amigos. Bleibt strahlend und gesund. Bis zum nächsten Mal.